Herzlich willkommen zu dem ersten Webcast zu Resilient Company. Ein Konzept, Sabrina, das wir zusammen entwickelt haben. Und heute in dem Sinne ein bisschen vorstellen.
So ist es.
Wir sind ja, ein bisschen kribbelig, logischerweise, oder?
Ja.
Zum ersten Mal. Jetzt haben wir gerade ein bisschen schauen müssen, dass die Technik in dem Sinne funktioniert, obwohl wir es schon 7 Mal getestet haben. Aber ja, es gehört auch ein bisschen dazu in dem Sinn. Und wir sind ja, mega, mega happy, dass du da bist, Daniela. Daniela Ciotta ist bei uns und hilft uns ein bisschen in diesem Thema.
Ja,
Spiegelt das ein bisschen, schaut, was ihre Erfahrung ist. Lange, lange Erfahrung im Bereich von Kommunikation
Ja,
in den
genau.
verschiedensten Positionen. Und das ist natürlich ein bisschen das Thema. Also auch dem Konzept, den Ideen, dem Rucksack, den wir zwei jetzt in das ganze Thema Resilient Company bringen, ist die Kommunikation. Und das ist natürlich auch ein grosses Thema bei dir. Warum ist Kommunikation wichtiger, als man manchmal im Unternehmen meint, weil es so nebenbei läuft? Es ist eben eigentlich nichts, was nebenbei läuft, oder?
Ja, du sagst es richtig, gell? Es ist für viele einfach so, dass man das Gefühl hat, kommunizieren, das kann ich. Und jeder hat das Gefühl, das kann er. Ich mache jetzt aber schon seit über 30 Jahren Kommunikation und Führung, habe mich vertieft mit diesen Themen, Kommunikation, Führung, aber auch Wert auseinandergesetzt und haben müssen feststellen, Kommunikation ist dort ein sehr wichtiger Teil davon. Und für mich ist wie klar geworden, oder ich bin zur Überzeugung gekommen in dieser Zeit, dass Resilienz und Erfolg einen direkten Zusammenhang haben, auch noch mit der Kommunikation in diesem Dreieck. Und das ist spannend heute, den Rucksack dafür mit euch zu teilen.
Wir sind mir mega sicher, dass du eine gewinnbringende Person bist in dieser ganzen Diskussion. Wir werden in die Sache reinstarten, logischerweise. Und jetzt mache ich gleich noch schnell einen kleinen Zwischentest. Also wenn uns irgendjemand da draussen zuhören und zuschauen, vielleicht kann jemand mal schnell im Chat Hallo reinschreiben. Wir haben dann die Sicherheit, dass es in dem Sinn wirklich funktioniert. Also wenn irgendjemand Lust hat, schnell in den Chat, dass er so einen Button-Chat hat, wenn er zuhört oder zuschaut, dann gebt doch schnell ein Lebenszeichen von euch. Und sonst macht es uns Sabrina zum Test. Wir werden über genau die Themen reden. Resilienz, Widerstandsfähigkeit, ein extrem grosses Thema in unserer Gesellschaft. Auf ganz vielen Ebenen. Und ja, gibt einiges, was wir ein bisschen loswerden, logischerweise, oder? Wir haben ja ein paar Ideen. Sabrina, gib uns mal schnell einen Überblick, was die Leute in den nächsten 2,5 Stunden erwarten. Nein.
Also 2,5 Stunden habe ich mir jetzt nicht eingeplant, aber du sagst es richtig, wir wollen einiges loswerden heute und sind mega dankbar, dass wir das mit dir auch teilen dürfen. Wir haben uns einiges überlegt zum Thema resiliente Unternehmen. Wir haben das Konzept entwickelt gemeinsam, was wir gerne vorstellen wollen würden und uns danach auch kritisch dazu austauschen. Oder wir gehen aktiv in die Diskussion, sowohl mit dir, Daniela, als auch mit unserer Audience, wenn noch jemand dabei ist. Das heißt, der Chat, oder, der ist nicht einfach nur lustig zum Anschauen da, sondern bitte aktiv beteiligen, Fragen stellen, mitmachen, zeigt uns eure Perspektive, eure Erfahrungen. Da sind wir mega gespannt drauf, neugierig und wollen natürlich auch wissen, wo wir auch ansetzen können mit euch zusammen. Bleibt unbedingt bis zum Ende dabei. Wir haben dann noch was Kleines vorbereitet. Also auch wenn sich nachher noch jemand einschaltet, wir haben noch ein Goodie dabei, um das Ganze dann auch in die Praxis zu bringen. Aber jetzt würden wir erstmal starten. Was ist denn überhaupt heutzutage los? Wo sind denn eigentlich hier die Herausforderungen am Markt?
Genau, also die Frage ist natürlich, warum braucht es überhaupt eine Auseinandersetzung mit Kommunikation im Unternehmen, mit Resilienz, mit Wert? Das ist natürlich das grosse Thema. Da hätten wir eine erste Frage an euch draussen, wo ihr jetzt bereits zum Beispiel die Chatfunktion könntet nutzen, um uns ein bisschen Input zu geben. Und zwar haben wir ein bisschen diskutiert, und das ist auch einer von den Hauptgründen, warum wir überhaupt das entwickelt haben, was wir da heute vorstellen. Das ist natürlich die Frage, was in eurem Unternehmen das ist, wo im Moment die größte Herausforderung ist. Es gibt viele Herausforderungen, wie immer. Das hat auch nichts damit zu tun, dass es jetzt eine schwierige Zeit wäre und früher ist es einfach gewesen, sondern die Herausforderungen gibt es in dem Sinne immer. Aber welches sind die in der Zusammenarbeit, in den Teams, aber auch in der Positionierung vielleicht von einem Unternehmen? Wenn ihr Inputs habt, schreibt die bitte in den Chat rein. Was ist es bei dir, Daniela? Was ist im Moment schon das Gefühl, mit was haben Teams und Unternehmen am meisten zu kämpfen?
Ich glaube, das Beissen in den letzten paar Jahren hat vor allem einfach die stetige Veränderung gegeben in den Unternehmen. Das treffe ich immer wieder an. Das ist für die Leute nicht nur einfach.
Das schürt teilweise eben auch wirklich Unsicherheit. Also Veränderung verbindet man schnell mit Unsicherheit. Und ich habe das so ein bisschen gemerkt, auch in meinen Crews, die ich da führe, dass man möglichst früh immer an dem Thema sollte andocken, auch kommunikativ, das wie normal machen, weil ich glaube, wir sind in einer Zeit, die Veränderung geht nicht weg, auch wenn wir uns jetzt mit der befassen und uns auseinandersetzen. Und dann ist es nicht einfach durch, sondern sie bleibt, sie ist da und wir müssen uns am besten einfach anfreunden mit der Veränderung.
Und ich glaube, es ist eben auch die Schwierigkeit natürlich in dem Kontext, dass man immer wieder hört, dass ja, die Veränderung ist Alltag, man muss halt mit der leben. Aber irgendwo jeder Mensch ja irgendwo bis zu einem gewissen Grad auch gewisse Sicherheit sucht. Also neben dem, dass es noch lustig ist, dass sich etwas verändert und nicht alle immer genau das Gleiche wollen machen, aber es ändert sich so schnell. Es ist auch noch einfach gesagt, ja, man muss halt. Die Frage ist natürlich, wie schafft man das? Wie
sehr einfach gesagt, ja. Glaube ich auch. Ich glaube, ein Schlüssel dazu kann sein, Transparenz und Orientierung, dass man eben wirklich dort versucht, offen auch zu kommunizieren über das, was passiert, über das, was vielleicht zukünftig passiert, die Leute mitnimmt. Ich glaube, die Zeiten von einfach nur top-down, die sind vorbei.
Die sind vorbei, wobei, und jetzt kommen wir vielleicht auch ein bisschen auf die nächste Ebene, nämlich wie zeigt sich das im Alltag? Und das ist einfach das, was mich, das verreist mich schier, oder? Weil, ich meine, genau das Thema, das Daniel anspricht, ich glaube, ganz viele sehen das ja. Ganz viele merken auch in Leaderpositionen, in Führungspositionen, dass es schwierig ist, die Leute der Verantwortung zu geben, dass die mitziehen, wenn man nicht transparent ist, wenn man nicht klare Leitplanken geben kann, miteinander. Und klare Leitplanken heisst ja dann vielleicht eben nicht top-down, ich will es so, sondern dass die Leute merken, ich bin Teil von dem Unternehmen. Und trotzdem passiert es nicht, oder? Und das sehe ich so eine von den mega grossen Herausforderungen, glaube ich, in unserem Umfeld, also im unternehmerischen Umfeld, dass der Kaibi Alltag, der übernimmt immer wieder alles. Also man will an diesen Themen arbeiten, man will am Teambuilding arbeiten, man will an der Kultur arbeiten. Man sieht immer, das ist wichtig, damit die Leute irgendwo ihre Guidance haben. Und dann kommt der Kaibi Alltag. Und am Schluss landet alles wieder, weil die Leute irgendwie nicht die Möglichkeit haben, nicht die Kompetenzen haben, also wenn man es ihnen vielleicht auch nicht gibt, Entscheidungen zu treffen, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, nachher wieder auf den Tisch von der Chefin und von der Chef. Oder? Das ist so ein Beispiel, das ich auch aus meiner Zeit, aus all diesen Führungsjahren in dem Sinn kenne, der Flaschenhals. Oder? Am Schluss kommen sie zur Chefin, zum Chef und sagen, du, wie soll ich das jetzt machen? Und ich habe immer gemerkt, das kann nicht das nachhaltige unternehmerische, ökonomische System sein. Es kann nicht sein, dass am Schluss, abgesehen vielleicht von gewissen Leuten, die das egomässig lässig finden, dass alles über den eigenen Tisch läuft, dass ich das immer kann und muss entscheiden. Ich muss irgendwie schaffen, die Leute zu befähigen, unternehmerische gute Entscheidungen zu treffen. Vor allem dann, wenn sie es mit ihrem Erfahrungsrucksack wirklich können. Und oftmals können sie ganz viel, aber das Vertrauen geben. Und dann kommt wieder der Alltag und dann kommt wieder die Operativität und wir schaffen in dem Sinne wieder nicht an dem. Das ist so etwas, was ich auch in diesen Beratungen, die wir jetzt im Rahmen von Resilient Company machen, immer wieder ja, hören. Und das, finde ich, ist so etwas Fundamentales, was schwierig ist im
Alltag. Das ist so. Machst du dort dann auch die Erfahrung, oder ihr beide, wenn ihr in diesen Beratungen seid, dass man eben das auch noch nicht so verankert hat in den Unternehmen, dass man die Leute befähigt, entscheiden und unternehmerisch zu denken? Ich habe das Gefühl, die könnte eben auch noch einen Huck klicken im Ganzen drinnen.
Ich glaube, was da dann zusätzlich als Herausforderung kommt, ist, dass die Leute dann sagen, ja, wann soll ich denn die Zeit investieren, um irgendwo einen Switch herzustellen? Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, die irgendwo mitschwingt, oder? Wie du richtig sagst, es gibt ganz viele Leute mit einem großen Rucksack, die eigentlich viel können, die Lust dazu haben, aber sie bekommen das Vertrauen vielleicht nicht. Sie wissen nicht genau, wie sie was abliefern dürfen, wie sie können, in welchen Leitplanken sie sich bewegen können. Und dann landet es eben wieder beim Chef, oder? Und das ist ganz häufig das Argument, um dann zu sagen, ja, nein, da haben wir jetzt keine Zeit zu. Die Operativität steht irgendwo im Vordergrund und man priorisiert da nicht so genau, oder?
Ja. Und in dem Zusammenhang ist es eben natürlich spannend, wo kommt die Investition in das neue System? Weil nochmal, wir reden mit so vielen auch Leaders und du hast das ja teilweise auch bestätigt, der Flaschenhals, also lassen wir mal die Egos weg, oder es einfach lässig findet, wenn am Schluss alles über den eigenen Tisch läuft. Ich glaube, die Generation gibt es auch noch. Aber über die reden wir nicht. Mit denen haben wir auch keine Lust zum Zusammenarbeiten. Sondern es sind die, die eigentlich das Interesse haben, selber die Leute zu befähigen und das Unternehmen weiterzubringen. Und am Schluss kommen wir immer wieder zu dieser Thematik, weil der Alltag, wie du sagst, also bei ihnen in dem Sinn übermannt oder überfraut. Und dort erlebe ich es ergänzend schon auch in den Gesprächen, dass dass Unternehmen, Führungspersonen gerne die Leute befähigen würden, aber auch so in so eine Mechanik reinrutschen, wenn halt mal etwas nicht genau so läuft, wie wir es als die eigenen Ansprüche sind von einer Führungsperson, dass ich es das nächste Mal selber mache. Weil ich bin ja schneller. Oder es ist meistens dann schneller, vor allem wenn es etwas ist, was ich fachlich in meinem Rucksack kann. Wenn es fachlich nicht im Rucksack ist, dann ist es nochmal ein anderes Thema, warum man dann das gleiche Gefühl hat, man muss es selber machen. Aber ja, auch über die reden wir vielleicht im Moment nicht. Wenn ich sitze und dann muss ich es erklären und dann müssen so. Und dort wirklich einen Paradigmenwechsel in einem Unternehmen herzukriegen, der ist schwierig. Aber das Bewusstsein zu schaffen, das herauszufinden, wer sind die richtigen Leute und die Investition zu machen, damit ich es nachher in einem Monat, in 3 Monaten, nicht die genau 7 kleinen Sachen vom Tisch hat. Das ist schwierig. Aber wenn man das geschafft hat, ist es ein Meilenstein.
Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dort kommen wir wahrscheinlich schon wieder in ganz philosophische andere Sphären auch. Wegen, wie findet das statt, damit das eben im Alltag kann greifen kann. Und dann sind wir bei Diskussionen von Kultur, von Wert, von Wertschätzung. Wie lebt man in einem Unternehmen und wie kann man das den Mitarbeitenden auch aufzeigen, was man eigentlich von ihnen sich wünschen würde?
Mit dem Erwartungshaltung ist es nicht einfach nur, spürst mich und du darfst etwas machen, sondern es hat ja in dem Sinn unternehmerische, ökonomische Erwartungshaltung.
Ich werfe da gerade ein spannendes Stichwort rein, was ich hier lese. Dafür braucht man aber auch die richtigen Leute, oder? Spannende Herausforderung, aber genau das ist der Ansatz, oder? Da kommt bei mir natürlich direkt im Kopf Fachkräftemangel, wenn in manchen Branchen mehr, in manchen weniger. Aber ich hatte letztens erst mal das Gespräch mit einem Handwerksbetrieb, oder? Und wenn die mir erzählen, ja, es gibt eigentlich nur 3 Lehrlingsabgänge im ganzen Jahr für die ganze Branche und die sich um 3 Leute mehr oder weniger vielleicht auch prügeln müssen, dann kommen wir natürlich direkt mit dem Ansatz, ja, was habe ich denn als Handwerksbetrieb auch für ein USP, auch wertebasiert der Generation vielleicht auch entgegenkommt, wo kann ich da ansetzen, um diese 3 Leute vielleicht zu mir zu locken und nicht der Konkurrenz abzugeben, auch wenn die Branchen da natürlich auch stark zusammenhalten.
Es ist ein Megathema, also das, was wir heute miteinander diskutieren, das ist keine Patentlösung und so funktioniert es einfach. Es ist eine mega Herausforderung. Und auf der anderen Seite aber, wenn du Handwerksbetrieb, vielleicht ist das, immer nicht alle in den gleichen Topf werfen, aber ich habe vor einer gewissen Zeit ein Referat vom Direktor von Swissmem zugelassen. Industrieverband, ich glaube, der Verband mit dem meisten Umsatz in der ganzen Schweiz oder zumindest also einer der wichtigsten Verbände. Und bezüglich genau dieser Thematik, wie man Fachkräftemangel angeht, auch auf der Ebene von Generation Z, wie die Jungen in dem Sinne dazukommen, hat er in dem Sinne präsentiert, dass sie dem die Lehre digitalisieren. Und Digitalisierung in der Lehre ist, alle Lehrliteratur, Bücher, Scripts sind jetzt als PDF auf einer Online-Plattform verfügbar. Und ich meine, das ist ja schon auch noch spannend, oder? Also, das ist einfach Digitalisierung vor 10 Jahren, es tut mir leid, oder? Also dort haben schon auch Fachkräftemangel, ja. Das ist in vielen Branchen ein mega Thema. Aber teilweise ist, glaube ich, kann ja durchaus auch ausgemacht sein, wenn das der Digitalisierungsschritt ist, wo man Generation Z wird abholen und die Branche nimmt es interessant machen, dann hat man aber schon noch mega, mega, mega viel aufzuholen. Und anfangen tut es eben vielleicht trotzdem dann, egal ob das ein PDF ist oder ob es eine digitalisiertere, dynamischere Variante gibt, um die Jugendlichen in dem Sinn abzuholen, ist, dass, glaube ich, die sich fragen, warum stehe ich am Morgen auf und mache das? Und die Sinnhaftigkeit, glaube ich, spielt eine grosse Rolle. Über die werden wir heute sicher auch miteinander ein bisschen diskutieren. Genau. Wir haben das Konzept.
Genau, wir haben das Konzept. Und da würden wir jetzt direkt einsteigen. Merkt schon, wir haben viele spannende Themen zu diskutieren. Es gibt theoretisch viele Herausforderungen, die wir jetzt nach und nach durchgehen können. Vom Fachkräftemangel über New Work, über zu schnelle Marktveränderungen, über Preisdruck standhalten, Preisgestaltung und. Also es gibt einen großen Fächer an Themen, den wir da aufmachen können. Wir starten jetzt aber erstmal mit unserem Konzept und unserem Ansatz, wie wir glauben, dass wir das verändern können, nachhaltig und Unternehmen zur Resilienz bewegen können.
Und eine Geschichte, die wir vielleicht nochmal als Startpunkt brauchen, ist, dass unsere Diskussion, wir haben jetzt ein bisschen aus unserer Erfahrung geredet, was könnte Herausforderungen sein und welche Beispiele haben wir. Aber dazu gibt es auch in dem Sinn wissenschaftliche Daten. Unter anderem gibt es eine spannende Studie, die jedes Jahr rauskommt, ist eine Mittelstandsstudie, die von namhaften Firmen und auch von Untersuchungsunternehmen gemacht wird bei KMUs in der Schweiz. Und die eine Frage, die dort rauskommt, ist, was sind eben grundsätzlich bei KMUs die grossen Herausforderungen? Und grundsätzlich kommen so drei Themen auf. Und das eine ist der Fachkräftemangel. Der ist, muss man einmal sagen, nicht in jeder Branche genau gleich, ehrlicherweise. Also, wir kommen so ein bisschen aus dem Event, Marketing, Kommunikation. Dort ist es nicht genau gleich, wie man beispielsweise dann im Gesundheitsbereich schaut, oder in der IT oder in anderen Themen. Aber es ist klar, dass es im Grundsatz gesellschaftlich gesehen, volkswirtschaftlich gesehen ein grosses Thema ist. Und viele KMUs müssen schauen, entweder komme ich überhaupt zu Leuten, oder dann zumindest fragen, kann ich in dem Sinne die guten abholen. Du hast noch zum Beispiel Preisdruck. Sind so Themen, das ja, Hochpreisland Schweiz, vor allem wenn man auch noch in den Export geht, aber auch innerhalb von dem Markt, das ist scheinbar ein grosses Thema. Wie kann man das adressieren? Kann ich mich über den Preis definieren? Geht das gar nicht? Wie kann ich es anders? Es ist auch für KMUs natürlich ein mega grosses Thema. Und das Dritte ist die Widerstandsfähigkeit vom Unternehmen. Also, wir sind irgendwo in einem Umfeld von ganz vielen Themen, die da auf das Unternehmen einprasseln. Wie kann ich der Sturm, der manchmal kommt als Unternehmen, standhaft durch den Sturm durchkommen. Das ist ein drittes grosses Thema, was in dieser Mittelstandsstudie gibt. Findet ihr, wenn ihr sie googelt, können wir euch sonst auch noch einen Link dann, zur Verfügung stellen. Und auf dieser Basis eigentlich kommt so ein bisschen die Überlegung, wie machen wir das Unternehmen resilienter, widerstandsfähiger, egal eben vielleicht, was für Fragen das auftauchen. Weil es gibt so viele Fragen und jetzt haben wir drei Themen schnell aus dieser Studie gewählt. Aber am Schluss hat jedes Unternehmen individuell in dem Sinne ein bisschen mit sich zu kämpfen. Also, wie wird das Unternehmensteam resilienter? Und für das braucht es noch ein bisschen Wissenschaft.
Genau, denn wer uns kennt, weiß, dass wir uns nicht einfach nur was aus der Nase ziehen. Das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen uns auch gerne von dem Gespött manchmal distanzieren, was heißt, ihr macht da so ein bisschen fühlst mich, spürst mich, denn das allein ist es natürlich nicht. Wir haben uns genauer angeschaut, was sind denn auch die Erfolgsfaktoren aus der Wissenschaft heraus, die Unternehmen resilient machen. Und wenn man die alle so zusammennimmt, die Studien übereinander legt, die Forschung sich genauer anschaut, dann kommt man genau zu diesen Faktoren. Wir haben da zum einen die Ressourcenvielfalt, wo es darauf ankommt, dass Unternehmen diversifiziert sind zu einem gewissen Grad, dass sie eine breite Palette von Ressourcen haben, in jegliche Richtung, oder? Wir sind jetzt auch insbesondere auf Kulturebene unterwegs. Es geht da natürlich auch um Menschen. Habe ich genug Leute in meinem Team? Kann ich meine Herausforderungen überhaupt stemmen? Damit zusammenhängen tut natürlich auch die Ressourcenqualität. Thema, dafür brauche ich die richtigen Leute, brauche ich natürlich. Das heißt aber auch, dass man richtig rekrutieren muss, dass man sich auf die Suche machen muss von hochqualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass man auf einer anderen Ebene innovative Produkte auf den Markt bringt, dass man eben eine Qualitätssicherung auch mit abdecken kann. Dazugehörend ist auch das Thema Redundanz, wird häufig auch in einem negativen Kontext betrachtet, aber was man sich da auch fragen muss, ist, wenn ich jetzt eine Person im 50-Mann-Frau-Unternehmen habe und nur diese eine Person kann etwas, was passiert, wenn die Person ausfällt? Kann ich das absichern? Kann ich es nicht auffangen? Und in dem Zusammenhang wird Redundanz dann wieder wichtig. Auch sehr wichtig sind gewisse dynamische Aspekte, wo Lernfähigkeit zum einen sind. Wissen muss weitergegeben, weiterentwickelt werden. Man muss seine Mitarbeiter, seine Teams dazu befähigen, erlernt, das weiterverarbeiten zu können. Auch sicher ein ganz großes Thema Fehlermanagement oder nicht Fehler 3-4-mal machen und nicht daraus lernen, sondern die Themen permanent mitnehmen, optimieren, sich entwickeln und das auch zulassen und nicht mit einer Rüge kommen, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einen Fehler gemacht hat. Agilität, auch ganz wichtig. Häufig, wenn man Entscheidungen über zu viele Ebenen treffen muss, dann geht die Agilität verloren. Das ist eher entgegenwirkend dann von einem resilienten Unternehmen. Und aber auch dann eine gewisse Resilienzkapazität aufbauen. Das bedeutet, wenn ich ein resilientes Unternehmen geworden bin, auf dem Weg dorthin bin, dass ich eben auch eine gewisse Kapazität im Team, im Unternehmen aufgebaut habe, um Herausforderungen, Störfaktoren eben auch abfedern zu können. Und die letzten drei Punkte beziehen sich so ein bisschen auf das Netzwerk rund um das Unternehmen herum. Es ist eine Netzwerkstruktur, das bedeutet, dass ich auch Kontakte habe, dass ich Schnittstellen habe, Dienstleister vielleicht, Teammitglieder aus anderen Abteilungen, die meine Resilienzfähigkeit erhöhen, die mir auch in schwierigen Situationen helfen können, die mich insgesamt widerstandsfähiger gegen Störungen machen. Wenn jetzt Person X zum Beispiel ausfällt, kann ich dann auf eine andere Person zurückgreifen? Kann ich vielleicht aus einer Agentur, mit der ich zusammenarbeite, etwas outsourcen? All solche Themen spricht das an. Dazu eng verknüpft Kooperation oder dass man überhaupt fähig ist, miteinander zu arbeiten. Das ist ja auch manchmal ein großes Thema, auch im Zusammenhang mit Vertrauen. Wenn ich in mein Netzwerk nicht vertraue, dann kann ich auch irgendwo nicht resilient werden, dann kann ich die Struktur nicht aufbauen, dann kann ich nicht outsourcen, dann kann ich nicht abgeben. Dann landen am Ende alle Themen wieder auf dem Cheftisch, wo wir sie eigentlich nicht haben wollen.
Es gibt aus dem aus viel spannende Aspekte. Ich schaue, wie wir das dann konzentrieren in dem Sinn können. Aber Punkt 1 ist ja nochmal einfach für euch alle außen zu wissen, oder? Das ist nicht von uns zusammengestellt, sondern das ist Wissenschaft. Also, du hast gesagt, so der erste Teil ist ein bisschen statische Resilienz, wo man gewisse fixe Elemente in dem Sinn kann einbauen kann. Dann gibt es einen dynamischen Teil und einen Netzwerkteil, wo helfen, ein Unternehmen resilienter zu machen. Und das hat natürlich auch eine Kehrseite. Also Redundanz finde ich natürlich mega spannend. Und ich meine, das ist in all unseren Funktionen, Führungskräfte, ökonomische Aspekte immer ein Thema. Wenn ich jetzt einfach nochmal jemanden anstelle, der das Gleiche auch nochmal kann, dann kostet mich das ja einfach. In dem Moment, wo immer alles optimal läuft, dann braucht es das ja gar nicht. Und in dem Moment, wo es aber braucht, hast du vielleicht einen grösseren Schaden. Und das ist natürlich auch eine Leadership-Entscheidung. Wie gross, dass man dort in dem Sinn vielleicht so eine Redundanz einbaut. Aber ist mega spannend. Ressourcenqualität, ja, natürlich. Wie kann ich im Rekrutierungsprozess sicherer sein, dass die Leute, die ich am Schluss anstelle, richtig sind? Weil wir wissen alle und alle, die in so Positionen sind, wissen, wie kostenintensiv das ist, wieder jemanden neu anzustellen. Nach 3 Monaten, nach 6 Monaten hat doch nicht funktioniert. Also wie kann man das Risiko minimieren? Und was ich auch mega spannend finde, ist alles, was du vorgestellt hast, Sabrina. Und ehrlicherweise ist mir von erst jetzt wirklich bewusst worden, wo wir schon richtig viel über das geredet haben. Im Zentrum, das funktioniert nur mit dem Mensch. Oder, Daniel? Das sind alles Elemente. Also wir können schon über Resilienzunternehmen und Strukturen und System und Netzwerk und dann noch System. Aber es funktioniert nur mit den Menschen, die das tragen und die das leben.
Das bin ich überzeugt, dass das so ist. Ohne den Faktor Mensch geht es nicht. Das ist auch schön so. Macht aber auch vieles vielleicht ein bisschen zur Herausforderung, weil wir halt alle sehr unterschiedlich sind. Und Sabrina hat es vorher erwähnt, da hat es ganz verschiedenste Faktoren, die eben in einer Zusammenarbeit dann müssen greifen können, damit man resilient wird als Unternehmen. Und Kultur, kommen wir wieder drauf, ist sicher einer der wichtigen Faktoren. Da gibt es nebst dieser Anpassungsfähigkeit und Agilität, glaube ich, das ist ganz wichtig. Und ich finde es noch lustig, gell? Vor ein paar Jahren hat man vor allem immer über Resilienz geredet im Zusammenhang mit Einzelpersonen und die greifen sie jetzt sehr, sehr prominent auf, eben auch als Unternehmen. Und ich finde das ein super spannender Aspekt. Ist nämlich wichtig und nur so können die Unternehmen auch draußen am Markt überleben in dieser Zeit, wo sich die ganze Zeit alles verändert.
Der Kenntnis aber ist eben, wenn ein Unternehmen resilienter sein sollte, was irgendwo einer von diesen 3 grossen Themen ist, nochmal, auch aus dieser Studie, aus der Mittelstandsstudie raus, das ist auch nicht etwas, was wir erfunden haben, sondern auch beleidigt, dann muss man Menschen resilient machen. Und das System, wie die Menschen miteinander zusammenarbeiten, resilient machen. Und das finde ich, ist ein mega spannender Aspekt. Und vor allem darum auch spannend, weil im Alltag dann eben wieder so ist, dass der Mensch in gewissen Unternehmen dann eben nicht die entsprechende Rolle spielt, wie sie gemäss Wissenschaft und gemäss den Bedürfnissen, die die KMUs draussen haben, wirklich sollte sein und gespielt werden. Das ist irgendwie auch noch traurig, oder? Aber jetzt,
das ist einfach der letzte Faktor.
Das ist noch crazy eigentlich, oder? Also die Wissenschaft sagt, Viele eben Führungspersonen merken es am eigenen Leib und dann kommt dann wieder der heime Alltag und Zahlen und man muss und Mitarbeiter ärgern sich darüber, dass man in dem Sinn nicht auf sie schaut. Und der, finde ich, ist eben auch noch der spannende Aspekt, weil Sabrina, du hast uns jetzt zwar gezeigt, auch aus der Wissenschaft heraus, was für Aspekte eine Rolle spielen, um ein Unternehmen, ein Team resilient zu machen. Aber wir adressieren mit dem, was wir hier diskutieren, ja nicht nur die Resilienz des Unternehmens, sondern auch den Erfolg, den möglichen Erfolg des Unternehmens. Also auch Themen wie eben den Preisdruck nachher in dem Sinn in den Griff bekommen, Themen, die richtigen Leute in dem Sinn ansprechen. Also aus dem heraus müsste man jetzt doch eigentlich ein Konzept für resiliente Unternehmen haben, oder? Das wäre doch jetzt irgendwie eigentlich die schöne Idee. Wir wollen euch das zeigen anhand von einer einfachen Metapher. Sehr pragmatisch, einfach, abstrakt in dem Sinn darstellt. Das Braune ist der Boden, das Grüne ist die Wiese und dann geht es rauf. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, anhand von was wir das zeigen wollen, nämlich anhand von einem Haus. Auch ganz persönlich. Ich mag mit meinen Leuten nicht mehr jeden Tag darüber diskutieren, warum es cool ist, am Morgen aufzustehen und in das Unternehmen zu kommen und in das Team zu kommen und das zu machen, was wir machen. Das kann nicht jeden Tag Diskussion sein. Ich kann mit meinen Geschäftsleitungskolleginnen und Kollegen nicht jeden Tag über das diskutieren. Ich kann die Energie nicht. Das Umfeld verlangt im Alltag einfach andere Sachen. Darum, diese Frage muss irgendwie einfach geklärt sein. Und ich habe manchmal ein bisschen Angst, wenn man über Purpose redet. Da können wir auch gerne mega darüber reden, dass das halt so ein Passwort ist und alle brauchen es und so. Aber ehrlicherweise, ich habe nichts Besseres gefunden, was das ausdrückt, was es da braucht. Nämlich ein gemeinsames Verständnis, warum wir am Morgen aus dem Bett rauskommen und hoffentlich auch die Lässig finden, dort anzugehen. Also man kann im Homeoffice bleiben, aber ihr wisst, wie ich es meine, dort anzugehen. Also, und die Frage muss irgendwie einfach geklärt werden. Was zieht uns da irgendwie nach vorne?
Bin ich total bei dir. Wegen Purpose, das ist so ein bisschen Passwort auch geworden, auch in den letzten Jahren. Ich kenne auch kein Besseres. Wenn ich jetzt da auf dein Bild schaue, dann denke ich, ja, vielleicht so ein bisschen Wurzeln. Mhm. Ich glaube, am Schluss hilft es den Leuten, ein Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen. Zu etwas, ja. Zu dem. Und mit dem hast du dann eben auch schon gerade, wenn du weißt, warum, dass wir aufstehen am Morgen, dann weißt du, die gehören dort dazu.
Ja.
Und das ist motivierend. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in dem Ganzen.
Und das Interessante dabei ist auch nochmal eine klare Überzeugung, warum ich das so wichtig finde. Ich habe mal Diskussionen darüber, auch über jemanden, der gesagt hat, ja, aber weißt du, der Gipser auf dem Bau, der muss ja einfach wissen, was er zu tun hat. Der muss nicht wissen, warum er am Morgen aufsteht. Nein, das ist falsch. Der muss wissen, warum er am Morgen aufsteht, weil der macht seinen Job mit Herzblut, und die machen ihre Jobs auch mit Herzblut. Der Normalfall ist nicht so, dass man auf den Bau geht und einfach den Job macht, sondern die machen das mit Herzblut, mit einer Ausbildung, mit einer Fachkenntnis, wo alles drinsteckt, was einem Unternehmen wieder den Vorteil bringt, vielleicht genau das Bauunternehmen zu sein, wo nicht so viele Fehlerleistungen hat, die nachher korrigiert werden. Also genau, das hat nichts damit zu tun, dass man in einem Kreativbereich, in einem Kommunikationsbereich, wo er immer arbeitet, sondern jedes Unternehmen. Es ist einfach einfacher, wenn die Leute wissen, und die Sicherheit ja auch suchen. Du hast das vorher auch in dem Sinn. Gut. Und dann kommt der nächste Punkt. Wenn wir schon ein bisschen wissen miteinander, warum wir das machen, dann will ich auch nicht mit allen in der Führungscrew, aber auch mit allen Mitarbeitern darüber immer und immer wieder darüber reden, wie das wir das miteinander machen. Auch das muss irgendwie geklärt sein. Und das Einzige, was ich gefunden habe, was wir auch immer wieder diskutiert haben und die Erfahrung jetzt auch zeigt, seit wir das ein bisschen intensiver machen können, ist, dass einfach Grundwerte müssen irgendwie miteinander geklärt sein. Das ist das Kernstück auch von unserer Arbeit, wenn wir jetzt zu den Unternehmen gehen können, dass wir die Werte definieren. Gewisse sind vielleicht auch schon da und dann mit denen aber auch arbeiten. Also das ist extrem wichtig. Was nicht funktioniert, ist, wenn Purpose wie Wert irgendwie da nur schön an der Wand steht und man weiß aber nicht, was das irgendwo im Alltag heisst. Also es ist extrem wichtig, dass man im Alltag checkt, das heisst es für dich, Daniela, das heisst es für dich, Sabrina. Nein, für mich heisst es aber etwas anderes. Warte, wir müssen schon schauen, was das wirklich bedeutet. Und dann, wenn man das geklärt hat, eine mega gute Ausgangslage, wieder nicht jeden Tag darüber diskutieren oder einander auch zu helfen, die Werte logischerweise einzuhalten. Und zu dieser Diskussion kommen wir nachher definitiv noch, was alles rund um Wert. Und jetzt, wenn wir das geklärt haben, können wir anfangen zu diskutieren, okay, und was heisst das jetzt konkret? Wo sehen wir unser Team, unser Unternehmen in 5 Jahren? Was hast du Lust zu machen? Konkreter. Und die Vision ist immer noch gross. Aber jetzt wird es in dem Sinn, wie konkret sagen, okay, komm, dort hin gehen wir. Und wenn wir das haben, geht es in die Operativität. Und darum kommen wir jetzt in dem Sinn, in dem Bild von dem Haus, in den nächsten Stück. Wir glauben, dass es sehr stark spannend ist und wichtig ist, in Rollen zu denken. Also, welche Rollen braucht es in dem Team, in dem Unternehmen, wo genau uns dort anbringt? Das können Rollen sein im Zusammenhang mit dem eigentlichen Job, den man macht, aber es können auch vor allem Rollen sein, wo helfen, das Unternehmen die Richtung in dem Sinn zu bringen und zu entwickeln. Und dann haben Unternehmen immer zu viele Prioritäten, vor allem in einem Change-Prozess. Also wenn man jetzt zum Beispiel angeht und sagt, okay, die Richtung, das will ich eigentlich, finde ich spannend, dann wird man von heute auf morgen in dem Sinn wie alles machen, das funktioniert in dem Sinn nie. Darum muss man sich unterhalten darüber, was sind wirklich die Prioritäten, weil zu viel Ziel auf einmal heisst, it doesn't work. Oder das ist das grosse Problem.
Das ist ganz wichtig.
Das ist mega, also das sind Erfahrungen, wo viele von diesen Prozessen einfach anhand von dem scheitern. Oder?
Ja, genau. Also weißt, wenn du in einem Veränderungsprozess bist mit einem Unternehmen, dann willst du im Normalfall einfach zu viel aufs Mal. Und das bringst du dann mit der Organisation, die sich ja auch muss wandeln, gar nicht an. Und dort die Prioritäten wirklich zu setzen und auch zu denen zu stehen und die durchzuboxen und nicht abzuweichen, das, glaube ich, ist ein schwieriger Teil in einem ganzen Veränderungsprozess. Aber der hat dann wieder mit dem Erfolg zu tun. Und darum ist es so wichtig, dass man sich eben auch versucht, als Unternehmen resilient aufzustellen, damit man in so einem Prozess gut funktionieren kann.
Da braucht es wieder Verständnis. Ja, was ist im Moment wichtiger und was nicht? Dazu hilft wieder Wert und Purpose, wenn man dann diskutieren kann, was bringt das im Moment auf dem Weg am schnellsten weiter? Was ist in dem Sinne im Moment am wichtigsten? Also, darum, das Haus ist nicht einfach nur so ein bisschen lustig, sondern es hat eigentlich auch noch in der Erklärung von dem ganzen Konzept wirklich viel Sinnhaftigkeit. Ich habe auch in dem Prozess von Resilient Company zu diskutieren, auch mit einem Führungsmann, mit einem CEO darüber diskutiert, dass er sagt, ja, weißt, jetzt schauen wir irgendwie auf die nächsten 5 Jahre. Und ehrlicherweise weiss ich gar nicht, bin ich noch in 5 Jahren da? Und ich sehe, dass das vielleicht auch nicht einfach nur ein Prozess von heute auf morgen ist, aber soll ich denn überhaupt? Und dann kommt meine Antwort zum Thema Umsetzung. Alles, was wir bis jetzt in der vergangenen Zeit auch zu diesem Thema gemacht haben, strategisch, wertebasierte Kommunikation, es war für alle lustvoll gewesen. Sie haben alle gesagt, das ist cool und das ist das, was ich eigentlich will. Also jedes einzelne Element, das in dieser Richtung in den Alltag in dem Sinn hineinfließt, ist besser, als wie es vorher war. Und darum, auch wenn vielleicht, und das ist ein stetiger Prozess, an dem zu arbeiten, mit dem Dach nachher der Resilient Company über drüber zu tun. Aber jedes kleine Element ist einfach viel cooler als das, was wir vorher gemacht haben. Und viel effizienter und in dem Sinn viel besser und die Leute sind in dem Sinn viel zufrieden. Das ist unser Haus. Purpose, Wert und Vision und dann ins Machen zu gehen. Und immer darauf zu schauen, was hilft mir ein Purpose dazu im Alltag, was hilft mir Wert im Alltag, um an diesem Haus zu bauen. Und manchmal braucht es vielleicht irgendwie einen Anbau, manchmal braucht es eine Renovation, weil das sind all die Transformationen, die wir am Anfang auch gesagt haben, die man heutzutage einfach muss, die spielen da eine Rolle. Aber darum braucht es ein gutes Fundament.
Ich kann da nicht gerade noch eine Frage stellen, wenn ich das Haus jetzt so anschaue und da sehe im Haus selber, dass der ganze Raum oder das Teil vom Haus Prioritäten. Ist das in eurem Verständnis dort drin, wenn ich jetzt als Unternehmer denke, sind dort dann auch, ist Strategie dort drin in diesen Prioritäten, Zielsetzungen oder wo sind die für euch verortet im Haus?
Also das Spannende ja, auch wenn es ein bisschen aufbauend jetzt daherkommt, sind Themen, wo wir im weißen Bereich als Operativität in dem Sinne anschauen, auf allen Ebenen relevant.
Okay.
Also, auch wenn du in dem Sinn die Werte versuchst, im Unternehmen hineinzubringen, braucht es entsprechende Rolle. Mhm. Und je nachdem, wo das Unternehmen steht, ist es auch dort in dem Sinn irgendwie die Frage, welche Prioritäten setzen wir, dass die Leute mit diesen Werten arbeiten können. Und von dem her ist eine Prioritätensetzung auf der strategischen Ebene mit Garantie fast bei all diesen KMUs, wenn wir jetzt vorher vom Mittelstand redet, entscheidend. Und nachher, wenn man in die Umsetzung geht, und das macht das Konzept in dem Sinn auch, also wie kann ich im Projekt am Schluss, in einer Planung, davon profitieren, auch dort sind die Fragen von Prioritäten drin.
Sehr gut, genau. Danke.
Wir haben eine Frage im Chat von der Luisa. Hallo Luisa. Die Frage zu den Rollen. Wenn es klare Verantwortungsbereiche gibt, gibt es dann nicht schnell auch wieder den Flaschenhals?
Das ist eine Frage an mich. Nein, der Punkt, also mega gut und wichtige Frage, weil was man muss, also ein bisschen beobachtet, welche Unternehmen in einer Rolle versuchen zu arbeiten und weniger in Stellen, so sagt man das ja, ich schreibe Stellen aus und dann tut sich jemand dazu bewerben, sondern eher in Rolle. Was man nicht muss vergessen ist, in diesen Unternehmen ist nicht die Hierarchie weg. Es ist nicht so, dass es unhierarchisch ist. Also bei uns das Flaschenhalsproblem ist ja in dem Sinne über eine Hierarchie erklärt worden. Die ist ja per se nicht weg. Aber die Hierarchie passiert fachbezogen. Also wer hat eine entsprechende Kompetenz, um eben das Thema in dem Sinne zu bearbeiten und die Verantwortung zu übernehmen. Und was in diesen Unternehmen, die wir beobachten, beziehungsweise die man auch in dem Sinne lesen kann, also Reinventing Organization, Friedrich Lalu, wo so ein Grundstandardwerk ist, auch in dieser Thematik, die Unternehmen, die er untersucht hat und auch andere, ist, dass es ein dynamischer, evolutionärer Anteil ist an diesem Unternehmen. Also, wenn man merkt, ups, wir haben da ein Flaschenhalsproblem, dann braucht es vielleicht Kompetenz, jemand, der ebenfalls die Rollen übernimmt. Also, dann braucht es vielleicht halt zwei Leute, die Rollen haben. Also, es ist nicht so, in dem Denken und in dieser Zusammenarbeit, wo man mit Rollen schafft, dass einfach jemand die Rolle hat, sondern man dann im Unternehmen, im Team wieder muss schauen, es hat eine Priorität, dass das erledigt wird, es hat eine Priorität, dass wir die Fachkompetenz haben. Wir haben so viele Tasks, die gemacht werden müssen, eine Rolle lange nicht. Es brauchen drei Personen, die diese Rolle haben. Und was auch noch vielleicht wichtig ist, auch in Bezug auf diese Frage, ist, dass viele Unternehmen, die mit diesen Rollen arbeiten, ist, es gibt Leute in dem Team, in dem Unternehmen, die haben drei Rollen, es gibt einige, die haben 15. Weil es ganz viele kleine Rollen sind. Also das Team, das Unternehmen muss immer herausfinden, was ist uns wichtig, was brauchen wir auf dem Weg zur Vision, was brauchen wir, damit es funktioniert, dass unsere Kunden die Produkte kaufen. Entsprechend entstehen neue Rollen, fallen die Rollen wieder weg, ist sehr dynamisch. Die Stärken versucht man ein bisschen einzubauen, wenn man merkt, okay, nur bei der Sabrina ist die Rolle, bei dir ist ein Flaschenhals, muss man wegen dem nicht eine neue Stelle ausschreiben, sondern man muss überlegen, wie jemand in dem Sinn zusätzlich die Rolle übernehmen kann.
Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil Rollen sind nicht automatisch Funktionen, oder?
Genau.
Das ist häufig auch Missverständnis, weil ich kann 50 Rollen im Unternehmen haben und trotzdem mit 30 Leuten super die bewältigen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man noch erwähnen muss, denn wenn wir von Rollen sprechen, dann wenn du von den verschiedenen Tasks sprichst, oder dann kann es allein sein, dass eine Person von uns dreien, zum Beispiel Timekeeper von diesem Webcast ist, oder das ist eine Rolle, die der
David, das ist mir auch, ist ein total wichtiger Punkt, oder? Eine Rolle ist nicht eine Funktion. Und das darf man nicht verwechseln, oder? Eine Person kann mehrere Rollen haben und mehrere Leute können die gleiche Rolle bei sich auch haben, damit man einfach den ganzen Schübel an Arbeiten, die es gibt, kann abarbeiten. Ich glaube, das ist der Unterschied dort und dass es sich dynamisch bewegt.
Genau, und das braucht die richtigen Leute dazu. Über das sind wir ja in dem Sinne auch schon drüber gestossen. Ich glaube, auch da. Nicht alle Leute sind in diesen Thematiken in dem Sinn, fühlen sich gleich wohl. Aber ich glaube, alle Leute, wenn sie am Morgen gehen arbeiten oder am Abend oder zur Nacht, wenn sie gehen arbeiten, wissen, warum sie es in dem Sinn machen. Und dann können wir vielleicht auch auf Basis von dem Haus dann relativ schnell nochmal auf die Purpose-Frage in dem Sinn zurück. Etwas, was wichtig ist, bevor wir das machen, ist auch nochmal, ja, wie implementiert man das denn im Unternehmen? Also die Frage ist ja in dem Sinn ein bisschen nice. Wir haben darüber geredet, wir haben jetzt einen neuen Purpose, wir haben ein paar Werte, aber irgendwie schaffen wir es nicht, das in den Alltag hineinzubringen. Wie änderst du etwas aus deinem Leben, wo du sagst, das will ich jetzt machen, aber das ist etwas Neues? Was musst du, wie implementierst du
es im Leben? Immer wieder, bis es wirklich eine Gewohnheit wird. Und ich glaube, das ist etwas Schwieriges für den Menschen, wegen einer neuen Gewohnheit, vielleicht liegt es auch am Alter, sich anzeigen, braucht immer ein bisschen länger Zeit, ist aber etwas, was ich finde, hilft extrem. Und über Werte diskutieren und mit denen arbeiten, das muss zur Gewohnheit werden. Es muss zur Gewohnheit werden, dass man einander auch sagt, wenn man findet, du jetzt aber findest nicht gerade nach unseren Werten, so wie wir das diskutieren. Ja, und ich kann es vielleicht einfach von einem persönlichen Beispiel sagen. Ich habe mir in all diesen Veränderungsprozessen so ein bisschen zur Gewohnheit gemacht, dass ich einmal in der Woche mir immer am Freitag eine Stunde Zeit nehme, für Selbstreflexion, wo ich die ganze Woche noch mache durchgehe. Ich schaue dann auf meinen Outlook-Kalender, gehe im Kopf die Meetings noch mal durch und überlege mir, Nächstes Mal wollte ich das ein bisschen anders machen. Mit wem hätte ich das anders angattigen? Habe ich da wirklich jetzt auch das so gemacht? Oder nehme ich etwas mit, was ich nächste Woche besser machen will? Der Freitag für mich ein guter Tag für die eine Stunde. Und am Anfang musste ich ein bisschen zwingen über das. Ich musste ein bisschen reinschöpfen. Ich habe es verbunden mit einem feinen Tee. Und jetzt ist das ein guter Start in Freitag, jeden Morgen, wo ich mir den Tee mache und nochmal reflektiere die ganze Woche und mir wieder ein bisschen vornehmen, wie es dann die nächste Woche aussehen soll und mit welchen Werten ich unterwegs bin. Und das tut irgendwo noch gut. Und das hilft mir auch, so mit dieser ganzen Veränderung auch selber immer umzugehen, weil das mein Thema ist.
Und die Erkenntnis, dass dir das etwas bringt, oder? Die braucht wahrscheinlich einen Moment, es braucht eine Überzeugung, es braucht eine Regelmäßigkeit, in kleinen Schritten. So wird ja etwas zu einer Gewohnheit, oder? Wenn ich mir vornehme, jetzt am Abend im Bett das Buch zu lesen und nicht mehr irgendwie vor dem Handy, dann klappt es nicht, wenn ich mir vornehme, ich lese zwei Kapitel, weil dann schaffe ich das nicht. Also ich muss irgendwie das Schritt für Schritt machen. Aber du musst eine Überzeugung haben, das bringt dir wirklich etwas. Also, weil das Argument von vielen kommt dann wieder, ja, mega cool, dass Daniela das machen kann, aber ich habe die Zeit ja gar nicht. Also das Bewusstsein, dass die Stunde am Schluss viel mehr bringt, als wenn ich sie nicht mache, effizienter bin, besseren Job mache, ist wieder irgendwo eine Kultur, eine Priorität, ja, die irgendwie drin sein muss. Sonst, ja, das Argument, dass der Alltag immer wichtiger ist, ja, das kommt halt.
Aber also ich bin überzeugt, dass sich eben solche Breaks lohnen, wo man sich vom Operativen einfach für eine Stunde ausklingt und ganz bewusst sich anderen Sachen widmet, eben wie einer Selbstreflexion oder den Werten oder was dann gerade als Thema ist. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und da gibt man sich selber auch immer wieder Orientierung und hört auf sich selber und wird durch das selber eben auch wieder resilienter, auch als Mensch. Zum Thema den Kreis wieder
schließen. Gibt es konkrete Beispiele, Sabrina, Daniela, von euch, wenn man jetzt eben auf die Purpose und auf die Wertvorstellungen geht? Also, was sind eure Erfahrungen, dass das wirklich einen Impact hat auf ein Team, auf Menschen, auf Unternehmen resilienter zu machen?
Gibt es en masse, würde ich sagen. Es fallen einem immer nicht direkt alle ein. Was ich merke, ist gerade auch, wenn man sich einig darüber ist und man offen und transparent darüber sprechen kann oder Kommunikation wieder, da gibt es gleich eine viel bessere Basis. Oder wenn ich in einem Team nicht weiß, weshalb wir zusammen da sind, und ich weiß, worauf ich hinarbeite und auch nicht weiß, in welcher Art und Weise miteinander arbeiten wollen, dann gibt es einfach ständig Reibereien. Das kann wieder am Faktor Mensch liegen, oder? Weil wir nicht wissen, wie der andere es vielleicht auch gemeint hat. Wie nehme ich es auf? Wie nehme ich etwas wahr? Wenn wir aber ein gemeinsames Verständnis haben und immer wieder auch darüber sprechen und zusammenkommen, dann habe ich bisher nur erlebt, dass das Team wächst, dass sich das weiterentwickelt, dass man, auch wenn es Zeit braucht, eigentlich eine Performance-Steigerung am Ende hat, in jeglicher Hinsicht. Ob es jetzt die rein kommunikative Arbeit ist, ob es ein Fehlermanagement ist, ob es die Feedback-Kultur ist, allein Feedback richtig geben oder und entgegennehmen. Und am Ende resultierte das bisher immer in noch besseren Arbeitsergebnissen. Und das finde ich immer wahnsinnig spannend zu sehen, zu beobachten und damit zu erleben, weil das macht dann am Ende Freude. Und man weiß, die Arbeit, die man da reingesteckt hat, mit regelmäßigem Austausch, mit der offenen Kommunikation darüber, mit dem Thematisieren, dass das am Ende wieder zum Erfolg führt.
Aber dann braucht es wieder die Erkenntnis, dass der Aufwand, den man betreibt, im Team, in diesen Themen, am Schluss ökonomisch das Unternehmen weiterbringt.
Natürlich, als Unternehmen willst du am Schluss wissen, ja, ist das effizient? Bringt mir das etwas, dass ich mich mit meinen Teams auseinandersetze, mit all diesen Geschichten, mit all diesen grossen Themen, die wieder Themen auftun? Du willst wissen, dass das effizient ist am Schluss. Und ich habe mit Sabrina auch die Erfahrung gemacht, es macht enorm viel aus, gerade in der Teamzusammenarbeit, auch weil man einfach das gemeinsame Verständnis so fest schärft. Und das fängt bei den Zielen an, dass alle das Gleiche verstehen aus dem Ziel, das man definiert. Und das hört bei den Werten auf. Zusammen Werte bestimmen und die mal auf ein Blatt Papier schreiben, das kann man relativ schnell. Ja. Sagen alle, ja, ja, das stimmt für mich. Und wenn man nachher in die Diskussion geht zu jedem einzelnen Wert, merkt man, es gibt total unterschiedliche Auffassungen im Unternehmen zu jedem einzelnen Wert, den man hat. Und nur die stetige Auseinandersetzung mit dem, und die ist auch spannend, ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute finden das gut, löst nachher dort gewisse Blockaden, die vielleicht noch sind, und macht vor allem gemeinsames Verständnis bringt es an den Tag. Und das wiederum ist nachher in der Zusammenarbeit und im Effizienzsein und Vorwärtsgehen und miteinander sein, das bringt etwas. Da bin ich total überzeugt.
Du hast schon wieder so viele spannende Ebenen angesprochen, die ich gerne einhaken will, weil wir auch versuchen, in der Diskussion aufzuzeigen, dass das wirklich etwas bringt, sich mit diesem Thema zu befassen. Der eine Punkt, wo mir in dem Sinne in den Sinn kommt, ist, wir haben von Fachkräftemangel und den ganzen Rekrutierungsprozess, Employer Branding, wie man das ja neudeutsch nennt. Es kann ja so ein Prozess ja auch sein, dass über die Wertediskussion, über die Purpose-Diskussion jemand sagt, das ist nicht meins. Ich habe ein anderes Verständnis und das passt für mich nicht. Aber das ist ja auch ein positiver Prozess. Also, weil das sind ja genau die Konflikte, die oft irgendwo unterschwellig rum sind und hinter uns. Es ist ja für das Unternehmen auch nachhaltiger. Und es geht nicht darum, dass alle gleicher Meinung sind. Also, genau, das wissen ihr auch und hoffen ihr draußen auch, dass es zuhört. Es geht nicht um das gleiche Meinung sein, aber es geht um das, nicht müssen wieder darüber diskutieren, wie wir miteinander umgehen. Und wenn dort jemand sagt, ah, das ist das, wie du, Daniela, wie du Sabrina, die Werte empfindest, wie du sie willst leben, ey, ich merke, das ist im Fall überhaupt nicht meins, dann ist es ja vielleicht auch gut, das zu wissen und allenfalls auseinanderzugehen, weil dann die Leute miteinander wieder können weiterarbeiten können, die das gleiche Verständnis haben. Also dort gibt es einen Ansatz, wo eigentlich die Diskussion zentral ist, für ein erfolgreiches Team zusammenzustellen, oder? Also Employer Branding. Das ist keine Frage, ich weiss, sorry. Nur eine Feststellung, aber ich habe keinen Raum mehr sein lassen.
Das Hagen.
Genau, das Hagen. Also gut, einer von diesen wichtigen Themen zum Thema. Das Zweite, was mir auch nochmal aufgepoppt ist, wenn wir ja versuchen, in dieser Diskussion auch schon ein bisschen zu beweisen, dass sich die Zeit lohnt, die man da in dem Sinn hat. Ich mache die Erfahrung auch in vielen Diskussionen, dass eigentlich Unternehmer, Unternehmerinnen gar keine andere Wahl haben. Die sind, und jetzt kommen wir wieder über den Alltag, über die Studie, die aufzeigt, was für Challenges Unternehmer oder auch Institutionen haben. Ich habe letztens mit der Institution, mit einem Verband darüber geredet. Die sind sehr erfolgreich in dem, was sie machen. Immer mehr Aufwand, immer mehr Ansprüche, immer mehr Menschen, die irgendwo da Bedürfnisse haben. Eine Struktur, die sie selber sagen, schon seit über 10 Jahren hätten wir die müssen überarbeiten und wir kommen gar nicht mehr nach, all dem gerecht zu werden. Die haben gar keine Top-Down-Chance. Die haben gar keine Möglichkeit, also nehmen wir nochmal den Flaschenhals, auch wenn die nicht wollen Flaschenhals sein, sie haben gar keine Chance, es sind so viele Themen. Die einzige Chance, die sie haben, ist, die Leute, die sie haben, zu befähigen, in die Richtung des unternehmerischen Gemeinsinns zu arbeiten, ohne jedes Mal müssen alles abchecken. Sie zu befähigen, Prioritäten zu setzen, die richtige Rolle im Sinne des Unternehmens, von dem Verband, von dieser Vereinigung, von der Institution zu haben. Also, es ist noch spannend, oder? Also, es ist nicht nur im Sinne von, glaube ich, dass man immer die Leute davon überzeugen muss. Das ist im Fall Effizienz. Es gibt Unternehmen und Organisationen, die haben eigentlich gar keine andere Chance, als auf Basis von Wert und Basis von Purpose zu arbeiten. Ist das auch eine Erfahrung, die ihr teilt? Das wäre jetzt gleich wieder eine halbe Frage.
Absolut, weil das gibt dann ja den Mitarbeitenden Orientierung, oder? Auch im Strudel, wenn man sich eben eigentlich gar nicht mehr retten kann, wegen so viel passiert und man die Struktur auch nicht hat dazu, dann kann man dort zumindest schon einen Flock einschlagen und gibt Orientierung mit Purpose und mit Wert. Und in dem Sinn kann auch jedes Einzelne, auch alle seine Tasks, die es hat, versuchen, in dem Sinn zu erledigen, im Sinn vom Unternehmen. Und durch das wird die ganze Organisation sicher schon mal einen ganzen Schritt effizienter.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal über Wert geredet. Ihr habt auch schon Wertechecks durchgeführt, oder? Sind Erfahrungen mit diesen Wertechecks, wir haben es vor dem Haus gesehen, oder? Der Wertecheck ist die Basis ein bisschen von dieser Zusammenarbeit, wenn man mit uns Resilient Company macht. Warum ist der so wichtig?
Der ist wahnsinnig wichtig, weil er so extrem auf die Praxis einzahlt. Wir kommen nochmal dazu irgendwann, wie das Tool genau aussieht. Aber wenn man Wert checkt, dann heißt es nicht einfach, wir gucken jetzt, bei uns steht drauf, wir sind leidenschaftlich. Dann können wir da alle zu nicken und sagen, ja, das ist so. Aber der Wertecheck ist ja so viel noch mehr. Und es kommen Geschichten dabei heraus. Oder wie, wir haben es eben schon gehabt, wie wird denn leidenschaftlich überhaupt interpretiert? Was habe ich für Erfahrungen, wo ich positive Beispiele bringen kann, wo ich leidenschaftlich in meinem Arbeitsalltag unterwegs bin, oder? Und da sind wir wieder beim Alltag. Und wo gibt es aber auch Punkte, wo ich sagen muss, ja, Da ist jetzt überhaupt keine Leidenschaft hinter. Die Aufgabe liegt zwar bei mir auf dem Tisch, die muss ich machen, weil mein Chef, meine Chefin mir das gesagt hat, aber eigentlich habe ich da null Interesse dran, irgendwer muss es machen, aber eine Leidenschaft dazu ist nicht vorhanden. Und wenn wir so einen Wertecheck machen, dann kommen diese Geschichten, Beispiele hervor und jeder realisiert, was trage ich persönlich eigentlich dazu bei? Was macht mein Alltag, mein Aufgabenbereich gut? Und wo sind noch die Hindernisse? Wo sind vielleicht auch Beispiele vorhanden, wo ich mich nicht korrekt verhalte, wo ich mich nicht den Werten entsprechend verhalte? Und da haben wir dann die Stellschraube, um zu sagen, hey, da knüpfen wir an. Wir können Maßnahmen definieren, wie wir das beheben können. Mhm. Und das letztendlich führt dann wieder zu einem besseren Werteverständnis, zum Werteleben. Und deshalb finde ich das so wahnsinnig wichtig, wenn man anhand von konkreten Beispielen wirklich auch Herausforderungen und Probleme finden kann und sie verbessern kann. Natürlich auch die positiven Geschichten, weil das ist ja nicht per se einfach alles schlecht oder das ist auch immer noch ganz wichtig. Aber das ist das Spannende. Anhand von alltäglichen Praxisbeispielen kann man sich entwickeln.
Also gibt es zum einen die Möglichkeit, das Verständnis, was wir schon ein paar Mal angesprochen haben, unter den Leuten, die da arbeiten, zu harmonisieren. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, jetzt beispielsweise für das Management zu merken, okay, bei einem selber, nicht nur bei den Mitarbeitenden, so, bei einem selber, aber nachher im Team, im Unternehmen, oh, wo hapert es noch, wo sind wir intern oder extern eben bei diesen Werten noch nicht so weit? Und dann hat man eine Chance, eben Leadership zu machen und zu schauen, dass sich die Leute in die Richtung entwickeln.
Genau, weil es bringt genau das an Tag, die Potenzial, wo man noch nicht dort ist mit diesen Werten. Wo man über die Diskussion an diesen Praxisbeispielen, und das ist wirklich elementar, der Bezug zu der Praxis dann, wo die Leute reinbringen in diesen Wertechecks, herausfinden, hoppla, da haben wir jetzt irgendwo als GL uns noch nicht so verhalten, oder da haben die Leute untereinander ein Problem, oder gegenüber unseren Kunden ist das jetzt auch noch nicht so, wie wir das machen wollen. Es bringt das an Alltag, es bringt das vor und auf den Tisch, und dann kann man wieder anfangen zu arbeiten und an dem weiterkommen. Und ich glaube, das ist es genau. Und wenn man die Wertechecks eben kann im Team machen oder über das ganze Unternehmen oder interdisziplinär gemischte Teams, ist es extrem wertvoll, weil es bringt jedes Mal wieder andere Sachen führen. Und darum ist auch der Wechsel und die Wiederholung, dass man das eben mit verschiedenen Konstellationen macht, für mich extrem wertvoll.
Und eben immer im Vergleich in dem Sinn, wenn wir das nicht würden machen, weil es natürlich jetzt schon wieder nach Aufwand und ich muss ja schon wieder, wenn wir es nicht würden machen, sind es all die Themen, die unterschwellig da sind, die irgendwann mal aufpoppen, die Missverständnisse sind, die am Schluss nicht effizient sind. Und das ist ja immer der Aspekt jetzt auch von dieser Diskussion, Resilient Company, ein Unternehmen resilienter zu machen, dass man Tools schafft, wo zwar eine Investition ist, wenn man das Tool nicht logischerweise braucht, aber es nachher effektiver und effizienter macht und damit logischerweise auch erfolgreicher. Zum Thema Wert haben wir etwas, oder?
Ja, genau. Ich habe es eingangs schon mal kurz gesagt, wir haben ein kleines Goodie mitgebracht. Und zwar hätten wir jetzt wahnsinnig gerne mit euch mal so einen Wertecheck gemacht, um das zu veranschaulichen, um unseren Webcast auch ein bisschen interaktiv zu gestalten. Aber da müssten wir uns nochmal 2 Stunden zusammen vielleicht hier hinsetzen, um das erst zu erklären, euch mal einzuführen und das Ganze dann auch durchzuführen. Deshalb haben wir uns überlegt, wir machen das einfach mal anders. Und zwar am 29. Oktober, das ist ein Dienstag, von 16 bis 18 Uhr. Der Workshop ist gratis. Wir haben 10 Plätze zur Verfügung. Es geht so ein bisschen nach, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ihr könnt dazu auf unsere Webseite gehen, die seit heute live ist. Das ist resilient-company.ch. Ich stelle den Link auch gleich gerne noch in den Chat. Dort gibt es den Menüpunkt Webcast, dort könnt ihr euch zu dem Workshop anmelden. Bevor ihr euch allerdings zum Workshop anmelden könnt, müsst ihr noch ein bisschen runterscrollen. Und bevor ihr scrollt, tut uns doch einen Gefallen. Wir haben 3 Fragen, 3 Antworten, heißt das Kapitel. Und wir sind ein bisschen neugierig. Teilt uns eure Erfahrungen, eure Herausforderungen. Die nehmen wir dann mit, vielleicht schon in den Workshop, vielleicht in einen separaten Austausch, den wir dann mit euch haben. Und das bereichert all unsere Arbeit, denn so können wir unser Konzept, unsere Arbeit immer weiter entwickeln, sodass wir am Ende in einigen Jahren nicht mehr so viele nicht resiliente Unternehmen am Markt haben.
Das wäre doch das Ziel, oder?
Das wäre es.
Genau. Eine von meinen Führungsparadigmen, Führungsphilosophien, die ich immer kann, auch in der Firma, wo wir zusammen geschafft haben, Sabrina, ist, dass ich mich als Führungsperson eigentlich muss versuchen, wegzurationalisieren. Kann ich noch gut sagen, vielleicht so in dem Alter, wo ich war, vielleicht mit 60, 65, sagen wir das aus egoistischen Gründen vielleicht nicht mehr. Aber immer unter dem Aspekt, dass sich das Unternehmen muss weiterentwickeln. Dass man ja nicht darum geht, Fachkenntnis, Kompetenz, die ich kann, bei mir zu behalten, sondern eben, ich muss die Leute rundherum in dem Sinn befähigen. Und das machen wir da bei diesem Workshop auch. Es geht nicht darum, dass wir die Einzigen sind, wir sind nicht die Einzigen, die wissen, wie Wertechecks geht, sondern es geht darum, dass wir euch wirklich zeigen können, hey, da hat es Tools, mit denen kann man arbeiten, die sind effizient. Und wenn ihr Interesse habt und uns noch nicht zu glauben, dass das eine gute Geschichte ist, unternehmerisch, ökonomisch gute Geschichte, dann kommt an den Workshop, 2 Stunden investieren, gratis. Wir zeigen euch, wie so ein Tool kann funktionieren. Am eigenen Leib testen wir das und machen das. Und dann sehen wir ein bisschen, in welche Richtung dass das in dem Sinn könnte gehen. Wertecheck hast du auch schon durchgeführt, hast du gesagt, mit positiven Effekt,
oder? Mit sehr positivem Effekt. Ich kann es nur empfehlen. Also alle, die interessiert sind, 29. Oktober, könnt ihr euch darauf freuen.
Wir haben über verschiedene Ebenen diskutiert. Über Resilienz, über Purpose, über das zu Gewohnheit zu machen, über Wert. Für mich ist noch, bevor man so ein bisschen auf die definitive Zielgerade geht, eine Frage, wo ihr glaubt, dass aus eurer Perspektive, auch aus dem Alltag wieder, also unter unternehmerischen Herausforderungen, dieses Thema von der Resilient Company, von dem Haus, von dem Aspekt, könnte zum Einsatz wirklich kommen. Und ich glaube, dass das im Praktischen ein Mehrwert wäre. Wo glaubt ihr konkret, in welchen Themen, die Unternehmen in dem Sinn haben, können wir die Aspekte führen und könnten helfen?
Mir fallen jetzt viele Themen ein. Ich überlege gerade, wie ich das priorisiere und was vielleicht so das Wichtigste wäre. Was ich sehr, sehr entscheidend auch finde, ist nochmal das Thema Employer Branding. Mhm. Ich finde, wenn man all seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, alle Führungsleute, Geschäftsleitung, wenn alle im gleichen Boot sitzen und alle an Bord sind und ein gleiches Verständnis haben, dann ist es das Fundament, mit dem man alles bewältigen kann. Mhm. Und ich glaube, für mich persönlich ist das so der Key-Faktor, wo man ansetzen kann, oder sollte, meiner Meinung nach, um erfolgreich zu sein in alle Dimensionen.
Und wie wir in der Wissenschaft ja gemerkt haben, dass das alles Menschenthemen sind, die das Unternehmen resilient macht. Darum mega, mega schöne Metapher natürlich auch oder Erklärung, dass Employer Branding extrem wichtig ist. Und was auch noch spannend ist, und da vielleicht auch wieder ein aktuelles oder ein konkretes Beispiel hineinzubringen, dass ich mit dem Unternehmen in der Diskussion von Resilient Company und der ganzen wertebasierten Kommunikation auch ins Employer Branding reingekommen bin. Rekrutierungsprozess dort explizit. Die haben verschiedene Themen gehabt und haben es immer noch, ist ein aktuelles Thema, wo sie gerne würden wollen, neu besetzen. Aber auch so ein bisschen, wenn das jetzt eine Stelle ist, ist die eierlegende Wollmilchsau. Und findet man so eine Person überhaupt? Und wie finde ich raus, dass die Personen, die sich da bewerben, wirklich für das sind? Und jetzt sind wir genau über eine Wertediskussion und über eine Rollendiskussion gegangen. Und in diesem Rekrutierungsprozess diskutieren sie über die Werte, die das Unternehmen für sich definiert hat, was die Werte auch für die Person bedeutet. Und es ist kein Stelleninserat mehr gewesen, sondern ein Inserat von verschiedenen Rollen. Und die Diskussion geht, welche Rolle siehst du und welche siehst du vielleicht auch nicht, weil es nicht der Anspruch ist, dass man alle Rollen abdeckt. Und es ist ein mega spannendes Beispiel gewesen, dass sie selber gemerkt haben, es macht mehr Lust, überhaupt in den Rekrutierungsprozess hineingehen. Und sie haben gemerkt, hey, wenn sich eine Person dazu committet, die und die Rollen zu nehmen, dann sind die Rollen viel klarer beschrieben als die Stelle, die es am Schluss so ein bisschen hat. Und es kann eigentlich niemand sagen, ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlade. Und auch das wieder sollte die Rekrutierung, also die falsche oder die mögliche falsche Rekrutierung, das Risiko in dem Sinn minimieren. Also Employer Branding ist ein mega spannendes und praktisches Thema, das ich jetzt auch aus einer eigenen Erfahrung auch konkret in einem Projekt in dem Sinn können gewinnen. Daniela, irgendein Thema, das dir aufpoppt?
Ja, wie der Sabrina auch sehr viele Themen zum ganzen Thema der Resilient Company, die aufpoppen. Ich glaube, das Wichtigste ist, einfach einen ersten Schritt zu machen. Neu mit anzufangen. Und das Konzept, das ihr geschrieben habt, ist ein Weg, wie man an das hingehen kann. Es nimmt mich begleitet, es nimmt einem vielleicht auch so ein bisschen die erste Hemmung. Und ich glaube, einfach den ersten Schritt machen und das lostreten, ohne Angst zu haben, dass das hinten raus nichts bringt, Ich glaube, das ist wichtig oder das würde ich gerne mitnehmen. Also mutig sein, machen, unternehmerisch sein, aus einer Unternehmenssicht das Risiko in Anführungs- und Schlusszeichen einzugehen und sich auf so einen Prozess einzulassen.
Was vielleicht fast ein bisschen zur Abschlussfrage, zu unserem Checkout in dem Sinn bringt, mal schauen, ob ihr noch mal etwas anderes in den Sinn kommt oder ob das noch mal rekapitulierst, weil unsere Checkout-Frage, die ihr euch draußen in dem Sinn auch könnt stellen könnt, in den Chat hineinschreiben oder nicht in den Chat hineinschreiben, so wie ihr in dem Sinn Lust habt, ist, wir haben uns mega spannend können unterhalten, diskutieren zu dieser Thematik. Wenn du eine Sache hättest, die du würdest mitnehmen aus dieser Diskussion, die du in der Anführungszeit gelernt hast und jemandem da aussen, der jetzt nicht dabei war, würdest du mir erzählen, was wäre das?
Das ist mir ziemlich direkt am Anfang in den Kopf gekommen. Ich wusste natürlich, was so die Abschlussfrage heute sein wird. Deshalb schon vormerken können. Daniela, du hast einfach auch nochmal darauf hingewiesen, dass man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht darüber Gedanken gemacht hat, dass man als Unternehmen resilient sein kann. Und seit wir uns mit dem Thema nochmal intensiv auseinandersetzen, ist mir das auch nochmal stärker bewusst geworden. Man kann nicht alles auf Individuen abwälzen. Wenn man durch Fachzeitschriften blättert, Tipps zur Achtsamkeit und Resilienz liest, dann sagen einem die Fachmedien und die Forscher immer, du musst. Du, Shelby, du, Daniela. Und ihr könnt noch so resilient unterwegs sein, wenn ihr in einem System drinsteckt, was es nicht ist, was die Strukturen dafür nicht bietet, dann funktioniert es am Ende vielleicht trotzdem nicht. Und deshalb ist für mich heute wie nochmal bestärkt, wie auch die Kernaussage, das Unternehmen kann und muss resilient sein. Und dann besteht auch die Chance, die Menschen in diesem Unternehmen dazu zu befähigen. Mhm. Der Weg ist nicht andersrum. Und das Unternehmen muss Vorreiter sein in der Geschichte.
Mhm. Das sehe ich genau gleich. Also ich schließe mich dem Punkt gerne an. Ich glaube, ich werde wie einen Aufruf oder eine Freude mitgeben an alle Unternehmer da draußen, die Inhaber sind von Unternehmen oder in einer Führungskrew sitzen, in einer GL. Überlegt euch, ob euer Unternehmen resilient ist und ob das so aufgestellt ist, dass es eben resilient sein kann in dem Markt, den ihr euch bewegt. Und versucht einfach mal den Change, den Blickwinkel anders anzuschauen. Vielleicht weg vom Individuum. Natürlich kommt man am Schluss immer wieder aufs Individuum, aber zuerst mal auf die Organisation und aufs Unternehmen. Ich glaube, nur schon das allein, sich mal durch den Kopf zu gehen, ist ein mega spannender Exkurs. Und dann nachher darin einsteigen und dann wirklich zu arbeiten, ist dann nachher der Weg, der einen weiterführt.
Deckt sich mit dem einen von dem Hauptkey, den ich mitnehme. Wir haben über die Wissenschaft wie nochmal gemerkt, oder ich habe nochmal gemerkt, wie wichtig der Mensch ist. Und dort braucht es aus meiner Sicht das Umdenken. Nicht, das ist nicht irgendwie ein sexy Satz zum Employer Branding zu betreiben, sondern es ist der Kern von einem erfolgreichen Unternehmen. Und ich weiss, auch das ist schon 100'000 Mal gesagt, aber es wird zu wenig gelebt. Unternehmerisch ist es wichtig, dass man den Leuten ein Umfeld bietet, wo sie Vollgas geben können. Und es ist nicht das Unternehmen, das muss Vollgas geben, sondern es ist die Leute, die für das Unternehmen arbeiten. Und die muss man in dem Sinn befähigen, können Vollgas zu geben und abzuliefern. Nochmal, das ist ökonomisch am Schluss. Dass die Unternehmen sollen Gewinn machen und sollen reinvestieren. Es kommen dann natürlich auch spannende Themen rein, wie muss es nur der Wachstumswert sein oder gibt es auch andere Werte, die relevant sind, wo man uns ein bisschen vom vollen Kapitalismus vielleicht auch ein bisschen kann. Vielleicht ist das dann, Resilient Company, der nächste Webcast. Aber das ist einfach nicht nur ein schlecht, richtig gelebter, schöner Satz an der Wand ist, unsere Mitarbeiter stehen im Zentrum, sondern wenn man es schafft, die wirklich zu befähigen, unternehmerisch zu handeln und zu denken, dann wird das Unternehmen nachhaltig erfolgreich. Und das ist mega spannend. Merci vielmals. Daniela, wir möchten natürlich dir vor allem danken sagen, dass du den Mut gehabt hast, in unseren ersten Webcast reinzukommen und mit uns mitzudiskutieren, das Thema. Und wir haben ein kleines Geschenk für dich parat. Da gibt es neue Narrative, ein sehr, sehr spannendes Wirtschaftsmagazin, wo vieles von diesen Themen aufgreift und auch in dem Sinne ein bisschen propagiert. eine andere Welt, eine andere unternehmerische Welt, nicht eine unerfolgreiche, eine ökonomisch erfolgreiche Welt zu machen, mit regenerativ zu sein, mit selbst organisiert zu sein. Das kommt dreimal im Jahr raus und so, wir freuen uns, dir ein Jahresabo für das neue Narrativ zu schenken. Danke vielmals. Für das, dass du den Mut gehabt hast und die Zeit genommen hast, zu uns in die Lektion.
So, freue mich sehr, danke vielmals. Spannendes Experiment war auch für mich. Das ist mal so gemacht. Spannende Diskussionen mit euch. Merci vielmals, ich darf da sein.
Wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Sabrina, weil der Push, dass wir das heute wirklich gemacht haben, dass wir den Mut haben, rauszugehen und darüber zu reden. Und ich weiss, wie wichtig das ist, dass man auch über die Sache reden muss, wo man Leidenschaft hat und dafür in dem Sinne etwas tun will. Aber wenn du nicht wärst, würden wir heute nicht da sitzen und hätte ich nicht den Mut gehabt, das jetzt wirklich durchzuboxen. Und darum merci vielmals, Sabrina, dass du das machst.
Danke euch auch. Ich gebe das Dank natürlich zurück, weil du das auch so angenommen hast und ich mittlerweile mindestens genauso viel Freude daran habe wie du und dich nicht nur gepusht habe. Es ist jetzt unsere gemeinsame Website, es ist unser gemeinsames Projekt. Wir tragen es zusammen raus. Audience sagt übrigens auch Danke. Das heißt, wir haben hoffentlich alle happy gemacht. Und ich glaube, jetzt haben wir uns noch ein Apero verdient. Ihr daheim vielleicht auch. Vielleicht kommt ihr noch in die Bar.
Genau.
Und dann bereiten wir schon mal die Themen für den nächsten Webcast vor.
Genau, also quartalsweise planen wir es mit Garantie, den Webcast zu machen. Der Workshop ist am 29. Oktober, kann man sich anmelden, resilient-company.ch. Merci vielmals, sind ihr dabei gewesen und ihr werdet noch viel von uns hören. Merci vielmals.